Johannes Kapitel 11, und ich glaube, ihr könnt wahrscheinlich schon raten, welche Stelle wir heute betrachten. Okay? Und es ist genau diese Stelle, wo Jesus sagt, ich bin, und ich bin etwas ganz Besonderes. 25 und 26 wollen wir heute miteinander betrachten. Und heute werden wir als Gemeinde sicherlich nichts Neues hören. Aber liebe Geschwister, wir brauchen nichts Neues. Wir brauchen das Alte. Das, was schon seit 2000 Jahren die Wahrheit ist, und einfach daran im Glauben festzuhalten, weil er uns festhält. Er lebt. Was sagte Jesus damals in einer Situation, die sehr, sehr traurig war? Jesus schaut eben die Martha an. Eine Frau, die ihren Bruder, geliebten Bruder, verloren hat. Er liegt im Grab. Und Jesus schaut diese liebe Freundin an, die Martha. Er war eng befreundet mit Martha, Maria und Lazarus. Viel Zeit mit diesen Menschen hat er verbracht. Der Bruder ist tot. Er schaut Martha an und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das macht den Unterschied. Vor 7 Jahren circa bin ich in der U2 U-Bahn unterwegs gewesen, Richtung Aspern. Und wenn ihr schon öfters mit der U2 unterwegs wart, wisst ihr, dass an einer Strecke man eigentlich in diese Höhenlage auf diese Trasse an den Friedhof Stadtlau, die Stadtlauer Friedhof vorbeifährt. Und an diesem Tag war es ein sonniger Tag, es war eher Richtung Abend. Und ich schaute halt da in den Friedhof hinein, als wir da vorbeigefahren sind. Und dann, da sah ich an einem Grab, ein Mann. Und er saß da, und der Grab war ganz frisch. Und er saß einfach da und schaute diesen Grab an. Und ich habe mir gedacht, wer ist das? Hat er Hoffnung? Kennt er Jesus? Weil er ganz klar, deutlich den Tod jetzt gerade sehr persönlich erlebt hat. Wer war das? War es ein Kind, der da im Grab? War es vielleicht seine geliebte Frau oder seine Freundin? War es seine Mutter, Vater? Vielleicht war es einfach ein sehr guter Freund. Es könnte eines von allen diesen Möglichkeiten sein. Es könnte vielleicht was ganz anderes gewesen sein. Aber trotzdem, der Tod ist traurig. Der Tod ist nicht natürlich. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle uns mit dieser Realität befassen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist heute. Wir haben alle einen Ablaufdatum. Wir haben alle eine Zeit, wo wir auch nicht mehr leben. Unsere Zeit wird eines Tages vorbei sein. Was dann? Die Welt sagt, ja, Biomasse, alles vorbei. Hoffentlich hast du ein schönes Leben gehabt. Es gibt nichts weiteres. Das ist gar nicht, was Gott sagt. Der Schöpfer, der dich gemacht hat, der sagt uns was ganz anderes. Er sagte, du bist in seinem Ebenbild geschaffen worden. Und du als Mensch bist anders als die Tiere. Du wurdest mit einer Seele lebendig gemacht, eine ewige Seele. Du wurdest für die Ewigkeit geschaffen. Und deine Seele lebt in der Ewigkeit so oder so. Und Gott liebt dich so sehr, dass er will, dass du verstehst, was es bedeutet, auch obwohl du stirbst, zu leben. Und der Schlüssel ist Jesus. Und ich möchte heute mit einem Gedanke durch diese Stelle uns durch, dass wir uns damit beschäftigen und anderen auch. Ganz einfach. Jesus herrscht über den Tod. Halleluja. Jesus herrscht über den Tod. Können wir das gemeinsam sagen? Jesus herrscht über den Tod. Wie André gesagt hat, ich schaue heute hinaus und ich sehe verschiedene Menschen, die im letzten 12 Monaten oder in der letzten Zeit mit dem Tod konfrontiert wurden. Wir als Familie auch sehr stark. Geliebte Menschen, die nicht mehr heute unter uns sind. Was ist die Lösung für dieses Problem des Todes? Und heute, wie jeden Sonntag, dürfen wir laut und mit voller Überzeugung und mit absoluter Freude verkündigen und dazu stehen, Jesus herrscht über den Tod. Und er kann das nur deswegen tun, weil Jesus lebt. Er hat den Tod überwunden. Und er wird eines Tages alle, die in ihm sind, auferwecken. Er ist der Schlüssel, weil er über den Tod herrscht. Jesus versteht, was es ist und wie es heißt zu trauern. Im Vers 35 sehen wir die kürzeste Bibelstelle in der ganzen Schrift. 2 Worte. Jesus weinte. Und es ist okay zu weinen. Sicherlich keine Sünde. Jesus hat geweint. Und wenn wir hart sind und unbetroffen sind, wenn es um solche gravierende Dinge geht wie den Tod, dann sind wir anders als unser Herr. Manche haben verschiedene Theorien, warum er geweint hat. Ich glaube, es ist ganz einfach, wenn man das betrachtet. Jesus ist mit dem Tod konfrontiert, mit dem Trauer der Menschen konfrontiert, mit dem Unglauben der Menschen konfrontiert. Er sieht das Ganze an und ist emotional berührt, obwohl er selbst weiß, dass er die Lösung hat und er wird diesen Mann gleich auferwecken. Wenn du jemanden verloren hast und er war oder sie war nicht gläubig, verstehe, Gott hat null Freude daran. Jesus hat keine Freude daran. Sie weinen. Sie sind traurig. Genau deswegen ist Jesus gekommen, damit sie nicht in ihre Sünden sterben mussten. Woran hat Jesus Freude? Er selbst sagt, es gibt Freude im Gegenwart der Engeln, wenn einer sich bekehrt. Wenn einer zum Glauben, die Engeln sehen Freude an. Wo sehen sie diese Freude? Sie sehen diese Freude an Gott. Gott freut sich, wenn Menschen seine Botschaft, seine Errettung im Glauben annehmen. Er freut sich, aber über den Tod und über das Gericht, darüber hat Gott keine Freude. Trauer. So, liebe Geschwister und liebe Zuhörer, wenn du die Frage angehst, wie soll ich mit dem Tod umgehen? Geh so um wie der Herr selbst. Verstehe, es ist traurig, aber dann lass dich aus dieser Situation, aus dieser Realität zum Herrn Jesus hinführen, der Einzige ist, der über den Tod herrscht. Es gibt niemanden sonst, der über den Tod herrscht. Punkt. Nur Jesus. Und genau das ist, was er in dieser Stelle behauptet. Wir wollen heute eigentlich verschiedene Facetten, einfach die Aussagen unseres Herrn durchgehen und erkennen, dass alles davon abhängig ist, dass Jesus der Schlüssel ist, dass er der Herrscher ist über den Tod, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er beweist seine Macht. Er zeigt die Welt, die damalige Welt, was für eine Autorität er hat. Und diese Realität haben wir bis heute von den Augenzeugen Johannes hier auf Schwarz auf Weiß hier für uns erhalten. Damit wir wissen können, dass es einmal in der Geschichte der Menschheit jemanden gab, der über den Tod herrschte. Und er herrscht bis heute über den Tod. Und du darfst ihn persönlich kennenlernen. Und du darfst, wenn du ihn schon kennst, du darfst dein Leben ihm ganz und gar hingeben und ihm folgen. Und heute unser erster Punkt ist ganz einfach. Und wir werden heute viel haben auf dem PowerPoint. Und ich würde einfach bitten, wenn ihr nicht schnell genug schreibt, ich schicke das gerne in der Gruppe. Da könnt ihr das gerne nachlesen. Und es wird dann auch, so der Herr ermöglicht, heute am Nachmittag online hochgeladen werden. So möchtet ihr euch da keinen Stress haben, sondern lasst einfach diese Wahrheiten so einsickern und in euer Herzen so tief reingehen. Erstens, Jesus ist die Quelle des Lebens, weil er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt nicht, ich gebe Auferstehung und Leben. Er sagt nicht, ich zeige euch die Auferstehung und das Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir sehen auch, wie etwas später in Johannes, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt nicht, diese Dinge zeige ich euch, diese Dinge möchte ich, dass ihr versteht, sondern er sagt, ich bin es. Und wenn man das sogar im grammatisch betrachtet im Griechischen, und ich möchte euch jetzt keine Griechischstunde jetzt bringen, aber es ist schon toll, das zu sehen. Im Griechischen, die Verben haben in sich eigentlich schon den Subjekt. Ist das jetzt ein Ich oder ein Er oder ist es Wir? Und wenn man etwas besonders betonen will, dann gibt man dieses Pronomen auch Ich dazu. Amy wäre das Wort für sein oder bin. Man könnte einfach sagen, ich bin, indem man diesen Verbform Amy so darstellt mit diesem Form. Aber hier steht Ego Amy, ich und nur ich bin. Das ist eine Betonung. Eine Betonung, dass das, was er jetzt sagt, nur auf ihn eben zurückzuführen ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das soll uns nicht überraschen, da wir in letzter Zeit im Kolosserbrief uns mit Jesus sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Kolosser Kapitel 1 und 16 bis 17 sagt, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Vers 17, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ohne Christus gäbe es für uns kein Leben, gäbe es nicht mal eine Berechtigung dafür, dass wir leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Nicht er schenkt das, sondern er ist das. Und du und ich brauchen ihn deswegen. Wer ein Christ ist, wer an Jesus glaubt, versteht, dass diese Sachen, die im Kolosserbrief stehen, diese Aussagen, die Jesus hier tätigt und auch in allen anderen Stellen, die verlangen, dass Jesus nicht kein gewöhnlicher Mensch ist, so wie du und ich. Wenn Jesus sagt, vor Abraham war, bin ich, behauptete er selbst, Gott zu sein. Jemand, der an Jesus glaubt, versteht, wahrer Gott ist wahrer Mensch geworden. Er hat sich mit uns verbunden. Und wahrer Gott ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Wie wir auch im Kolosserbrief gesehen haben. Er wurde ans Kreuz genagelt. Er ist unser Schuldschrift. Er hat all unsere Sünden für uns bezahlt am Kreuz. Er hat das getan. Aber wenn er noch tot wäre heute, dann hätten wir keine Hoffnung. Und genau das ist, was auch Paulus eindeutig sagt. Und ihr könnt 1. Korinther 15 aufschlagen. 1. Korinther 15 ist die Auferstehungskapitel. Und ich möchte euch dazu ermutigen, heute Nachmittag diesen Kapitel durchzulesen. Nimm dir einfach Zeit und lies 1. Korinther 15 durch. Hier siehst du eine sehr, sehr offene und ehrliche Darstellung der Auswirkungen der Auferstehung. Paulus sagt ganz klar und deutlich, was wäre, wenn Jesus immer noch tot wäre? Was, wenn eben Jesus nicht auferstanden wäre? Nein, also wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir schlicht und einfach keine Hoffnung. Das ist einfach so. Das ist ziemlich klein auf dem PowerPoint, aber wie gesagt, ich schicke euch das. Aber schau, als erstes, wenn er tot wäre, dann ist er heute immer noch tot, würde Vers 13 sagen. Unser Glaube an Jesus wäre vergeblich. Du kannst an ihm glauben, so viel du willst, es bringt nichts. Er ist tot. Was kann ein toter Mensch für dich tun? Gar nichts. Also wir würden Lügen über Gott verbreiten, sagt Paulus. Wenn er noch tot wäre und wir alle stehen hier und sagen, wir haben ihn gesehen und er lebt und ist auferstanden, dann sind wir Lügner. Wenn er noch tot wäre, sind alle Menschen, die um Christi willen gestorben sind, vergeblich verstorben. Sie wären einfach verloren. Die christlichen Märtyrer umsonst gestorben. Es bringt nichts. Keine Hilfe. Wir wären, Vers 19 sagt er zum Schluss, wir wären die elendsten unter allen Menschen. Es bringt nichts. Wieso bemühen wir uns und wollen wir in Christus wachsen, wenn er nicht auferstanden ist? Wenn er nicht auferstanden ist, dann sollten wir das tun, was in Jesaja 22, 13 steht, und das er zitiert in Vers 32, dann sollen wir einfach essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Leb einfach für heute und sonst nichts, weil es bringt nichts. Und liebe Geschwister und Zuhörer, wie viele Menschen in dieser Welt tun genau das? Glauben genau das. Jesus ist nicht auferstanden. Glaube ich nicht. Ich habe öfters erwähnt den Bekannten, den ich mit der im Evangelium, wir haben ein Gespräch geführt und ich habe gesagt, aber stell dir vor, was wäre, wenn jemanden vorher immer wieder gesagt hätte, ich werde sterben und drei Tage danach auferstehen und dann dieser Mensch wird tatsächlich brutalst umgebracht und dann steht er einfach von alleine wieder auf. Das würde schon alles verändern, oder? Wenn sowas passieren würde, das würde diesen Menschen von allen anderen Menschen, die jemals gelebt haben, trennen. Und er schaut mich an und sagt, ja, eigentlich schon. Aber ich glaub's nicht. Für ihn war das genauso ein Märchen wie Hänsel und Gretel. Nur der Unterschied ist, das ist kein Märchen. Das ist nicht etwas, das Menschen gedichtet haben. Das ist etwas, das passiert ist. Es ist die Realität. Jesus ist auferstanden. Paulus führt dann fort und sagt, ja, aber wenn er tatsächlich auferstanden ist, dann haben wir sichere Hoffnung. Und das ist, weil Jesus lebt heute noch. Und weil unser Glaube an Jesus Kraft hat. Und weil wir Botschafter Christi sind. Wir dienen den auferstandenen Herrn. Und alle christlichen Märtyrer werden eines Tages auferstehen. Und wir sind die segensreichsten Menschen der Welt und dürfen ewige Schätze sammeln für immer. Dinge, die niemals verloren gehen. Jesus, ja oder nein? Die Antwort ist ja, weil Paulus sagt, wenn er nicht auferstanden ist, wir sind die Elendsten. Aber Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist auferstanden. Das ist die Realität. Liebe Geschwister, wir haben hier mit einer persönlichen Begegnung und ein persönliches Vertrauen zu tun, nicht mit einem theoretischen. Okay, Theorie ist nicht schlecht, wir müssen lernen und wissen, aber wir vertrauen einen lebendigen Herrn Jesus. Stell dir vor, du bist unterwegs in deinem Auto, du sagst, hab kein Auto. Okay, stell dir vor, du hättest ein Auto. Auch du. Bist noch nicht alt genug, um Auto zu haben. Kirsten, auch du. Stell dir vor, du hast ein Auto, du bist unterwegs. Und boom, Autounfall. Und du bist im Auto und du bist auch verletzt. Dein Bein tut dir wirklich massivst weh. Und du kannst dein Bein nicht bewegen. Und da kommt einer vorbei und sagt, du, hey, hab was für dich. Und schmeißt dir ein Buch ins Auto rein. Und du sagst, aha, was? Ein Erste Hilfe, das offizielle Handbuch. Oh, danke, oh. Ist das, worauf du gewartet hast? Hast du angerufen, hey, Rettung, bitte komm her, ich brauche ein Erste-Hilfe-Buch. Nein, was wolltest du? Du wolltest einen Sanitäter haben, oder? Jemand, der vorbeikommt oder der sich auskennt, ein Mensch. Und was soll dieser Sanitäter, er soll, oder sie soll schon diese Erste-Hilfe-Buch schon nicht nur mal gelesen haben, gelegentlich. Sie soll das wirklich kennen und verstehen und wissen. Du Junior, du hast da ein kleines Problemchen. Dein Bein schaut nicht gut aus. Und er sagt, du musst ins Spital gehen. So, dann gehst du ins Spital. Und als du ins Spital angekommen bist, kommt einer zu dir und sagt, hey, ich hab was für dich. Grundwissen Medizin. Setz dich damit auseinander und hoffentlich kannst du dann irgendwie Hilfe bekommen. Du suchst das nicht, oder? Du willst nicht theoretisches Wissen, wenn jemand dich ins Spital einliefert. Du sagst, nein, ich will einen Arzt. Ich will einen Arzt. Und der Arzt schaut dich an. Oh ja, ich kenne mich in diesem Grundwissen der Medizin und viel mehr gründlich aus. Und ich schaue dein Bein jetzt ganz genau an und ich weiß, was du brauchst. Und du hoffst, dass du jemanden vertrauenswürdig dort begegnest, der sich tatsächlich bemüht hat, als er in der Schule war, nicht da letzte in der Klasse war und gerade es noch geschafft hat, die Medizinschule zu bestehen, oder? Und dieser Arzt sagt dann zu dir, du, weißt du was, dein Bein ist richtig kaputt. Du musst eigentlich ein OP bekommen und dann gehst du hin und dann kriegst du Chirurgie als Buch in den Schoß geschmissen, oder? Vielleicht schaffst du das für dich selbst und hier kannst du dich ein bisschen was damit auseinandersetzen. Naja, das wird wahrscheinlich nicht helfen. Was willst du? Du willst einen Chirurgen. Jemanden, der Erfahrung hat, der weiß, wie man dich aufschneiden kann, alles wieder zusammenflicken kann, was auch immer da notwendig ist, damit du tatsächlich geholfen werden wirst. Wie ist es? Was ist es, das wir als Christen haben? Einfach eine Theorie, schmeißt jemand eine Bibel in deinem Schoß und sagt, siehst du, da hast du, was du brauchst. Nein, was der Glaube ist nicht ein Buch. Die Bibel offenbart uns einen Menschen, eine Person. Und er lebt heute, Jesus Christus. Und er herrscht über den Tod. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Und das Leben. Das ist die Realität. Gott will, dass du seinen Sohn kennenlernst. Nicht Theorie. Theorie führt dich zu ihm. Und pass auf, weil manche würden dann sagen, okay, dann ist es nichts mit der Bibel verbunden, weil dann musst du ihn einfach erleben. Und dann sind wir wieder im Mystizismus, oder? Was im Kolosserbrief ganz klar angesprochen wird. Pass auf. Geh nicht über den Schrift hinaus. Das Wort ist dazu da, damit wir aber nicht einfach Theorie in unserem Kopf ansammeln, sondern damit wir eine lebendige Beziehung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus führen können. Weil die Bibel sagt uns von 1. Mose bis Offenbarung, was Gott in dieser Welt durch seinen Sohn getan hat und tun wird. Er sagt uns alles. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Was ist es, das wir dann tun müssen? Es steht hier in unserer Stelle, wenn wir zurück zu Johannes 11 gehen. Johannes Kapitel 11. Jesus sagt dann weiter, nicht nur ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Der Glaube an Jesus ist die Voraussetzung für Leben. Glaube ist nicht einfach wie in Deutsch so oft. Es ist ein schwaches Wort im Deutschen. Es ist so wie ich glaube vielleicht. Aber es ist im Griechischen, in der Ursprache von Neuen Testament, ist es wirklich Vertrauen. Wenn du jemanden vertraust, dann hast du gewisse Erwartungen, die gesund und in Ordnung sind. Vertrauen ist erwarten. Wenn ich Kirsten, meine Tochter, jetzt versprechen würde, Kirsten, heute Nachmittag gehen wir Eis essen und sie hat Vertrauen in mir, was erwartet sie heute Nachmittag? Kein Hamburger bei McDonald's. Sie erwartet Eis. Weil ich gesagt habe, wir gehen Eis essen. Übrigens, das habe ich nicht gesagt, aber können wir vielleicht überlegen. Als Beispiel. Vertrauen. Glauben ist Vertrauen mit Erwartung verbunden. Warum sollen wir eben glauben? Warum? Weil es steht nicht, glaub einfach an irgendeine Theorie, sondern glaub an mich. Jesus hat seine Liebe, seine Vertrauenswürdigkeit klar und deutlich bewiesen. Wo? Wann? Am Kreuz. Das Kreuz ist der Schlüssel, damit du seine Liebe verstehen kannst. Und das leere Grab ist der Schlüssel, damit du Hoffnung verstehen kannst. Du und ich sind verloren in unsere Sünden. Du und ich werden eines Tages sterben. Aber es gibt einer, der in der Lage war, deine Sünden auf sich zu nehmen und für dich an deiner Stelle zu sterben. Das ist Jesus Christus. Und er sagt, glaube an mich. Glaube an mich. Und wer das tut, der wird leben. Das ist eine Zukunftsform. Du wirst leben. Das ist etwas, das du felsenfest in der Zukunft hast. Auch wenn er stirbt. Manchmal denkt man, wie kann das jetzt sein? Leben und Sterben gleichzeitig. Wir reden hier vom zweiten Tod. Wir reden hier vom ewigen Tod. Wir reden hier davon, dass es nicht nur einen körperlichen Tod gibt, sondern einen geistlichen Tod gibt. Und Jesus gibt uns geistliches Leben und Auferstehungsleben in der Ewigkeit mit einem Auferstehungsleib. Lies 1. Korinther 15. Herrlich, was da steht. Du hast hier klare Aussagen. Er ist der Schlüssel. Warum sollten wir Jesus glauben? Wie hat er das bewiesen? Als erstes schauen wir einfach diese Stelle an, oder? Jesus wartet. Er hört, dass Lazarus krank ist. Und er wartet. Und ihr könnt das zu Hause auch heute lesen. Er wartet und dann sagt er, okay, wir gehen jetzt zu Lazarus. Er ist eingeschlafen. Und ich sage, wenn er schläft, dann wieso müssen wir hin? Okay, er ist tot, meine ich. Und das ist sehr spannend, oder? Weil Jesus immer wieder das Wort Schlaf verwendet für den Tod. Das heißt nicht, dass ein Seelenschlaf ist oder irgendwas. Das ist einen echten Tod. Aber für Jesus, für Gott, ist der Tod kein Hindernis. Warum? Er herrscht über den Tod. Etwas später sagt er, Lazarus, komm heraus. Wieso? Warum sagt er nicht, komm heraus? Der hätte ein Problem. Es waren sicherlich viele andere Tote dort begraben. Er musste spezifisch sagen, wer rauskommen soll. Für Gott ist der Tod kein Thema, kein Problem. Es ist eigentlich unser, und ich weiß, das klingt echt komisch und skurril, aber es ist Realität. Es ist die Gnade Gottes, dass er sagte, wenn die Sünde in diese Welt hineinkommt, wird der Mensch sterben. Er darf nicht ewig in Sünde leben. Und da der Lohn der Sünde der Tod ist und Jesus diesen Tod für uns am Kreuz bezahlen konnte und bezahlt hat, ist es möglich, dass wir dann leiblich sterben und auferweckt werden in Herrlichkeit, in so wie es sein soll und ewig ohne Sünde weiterleben können. Der Tod und das Evangelium zeigt die Gerechtigkeit Gottes. Der Weg aus dieses Problem ist für alle Menschen dieser Welt frei. Und es ist nur durch Glauben möglich. Das sehen wir gerade. Wer an mich glaubt, sagt Jesus. Vertrauen schenkt. So wie ein Kind, ein Papa für ein Eis vertrauen kann, kannst du Jesus vertrauen für die Auferstehung und die Errettung. So einfach ist das. Weil er es versprochen hat. Es ist nicht kompliziert. Jesus sagt, solltest du sterben, nicht entrückt werden, dann wirst du trotzdem weiterleben. Wir sehen hier, dass Jesus seine Autorität, seine Macht über den Tod gezeigt hat, indem er Lazarus auferweckt hat. Er geht hin, er weint, er wartete, bis Lazarus tot war, bevor er überhaupt hingegangen ist. Manchmal, du und ich, verstehen Gottes Timing nicht. Grace und ich haben auch im letzten 6 Monaten Menschen verloren. Wir verstehen die Zeit nicht. Wieso jetzt gerade? Aber eines, glaube ich, können wir daraus schließen. Weil Jesus sagt in Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Eines, was wir erlebt haben und feststellen konnten, ist, dass wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind und sehen, hier sind Menschen gestorben, die in Christus waren, auf einmal ist das Evangelium herrlicher als je zuvor. Süßer als je zuvor. Bedeutender als je zuvor. Weil wir schauen diese Menschen an, die gestorben sind und wissen, wir sehen sie wieder. Manchmal erlaubt Gott solche Dinge in unserem Leben, damit wir seine Herrlichkeit genauer sehen. Und das Interessante ist, die, die verstorben sind, sie sehen seine Herrlichkeit in der Fülle. Sie haben es am besten. Eine Herrlichkeit, die unvergleichbar ist mit irgendetwas anders. So Jesus wartet, damit er seine Macht und seine Herrlichkeit zeigen konnte. Er geht hin. Und als er dann dort angekommen ist, da spotten die Menschen auch in Vers 37. Etliche sprechen und sagen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Was für ein Mensch ist der, der Jesus, der hat nichts getan und dieser Mensch, den er geliebt hat, ist gestorben. Pass auf, dass wenn jemand stirbt, dass du nicht Jesus in deinem Herzen irgendwie schuldig machst. Gott macht keine Fehler. Alles, was Gott tut und was Jesus tut, ist gut und ist richtig. Und die Zeit hat er bestimmt, weil er weiß, was am besten ist. Das ist Vertrauen auch, obwohl es uns oft schwer fällt. Aber Jesus geht hin und er weint. Und dann sagt er in Vers 39, hebt den Stein weg. Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Hast du mal irgendein totes Tier oder irgendwas gerochen? Vielleicht war es schon länger da und irgendwo im Garten oder irgendwas und dann hast du es angerührt und auf einmal, das ist ein schrecklicher Gestank. Martha sagt, ah, muss das sein, Herr? Also, er ist schon 4 Tage tot und riechen wollen wir ihn nicht. Und Jesus hat dann gerade in diesem Moment gesagt, habe ich dir nicht gesagt, hast du meine Worte nicht wahrgenommen? Und du und ich wollen sagen, ja, das ist ja nicht genug, er hat nur gesprochen. Und heute wollen wir, ja, ich habe es nur gelesen, es steht nur da, dass er das gesagt hat. Und Jesus, hast du mich nicht eben, habe ich dir nicht gesagt? Hast du mein Wort nicht persönlich wahrgenommen? Und da sehen wir wieder, wie oft das unser Problem ist, oder? Er spricht und wir sagen, das ist nicht genug. Aber er hat das gesagt und die Martha will fast verhindern, dass er seine Kraft zeigt, weil sie die Worte nicht wahrhaben will und glaubt, es ist nicht möglich oder kann nicht sein. Pass auf, dass unser Zweifel wegen unserer menschlichen Schwäche, wegen unserer menschlichen Fleischlichkeit, dass unser Zweifel am Wort Gottes nicht verhindert, dass er sein Werk tun kann. Martha hat dann getan, oder sie hat es erlaubt, dass die Männer den Stein wegwälzen. Jesus sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann kommt dieses Gebet, wo er mit dem Vater spricht und sagt, du hörst mich immer, ich danke dir, Vater. Aber damit die anderen verstehen und glauben, dass du mich gesandt hast, Vers 42, und dann in Vers 43, als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme. Laut. Lazarus! Vielleicht hat er gewartet. Vielleicht war so eine Pause da. Und alle haben, was? Lazarus? Kommt heraus! Boah, kriegst du Gänsehaut, oder? Und stell dir vor, du wärst dort gewesen. Ich habe versucht nach Bildern, aber stell dir vor, Jesus beweist seine Autorität, seine Herrschaft über den Tod, indem er Lazarus herausruft und sagt, jetzt du, Herr Lazarus, du kommst jetzt heraus. Du wirst wieder leben. Natürlich, das war nicht die Auferstehung zum ewigen Leben. Er gab ihm wieder weitere Jahre. Wir wissen nicht, wie viele weitere Jahre. Er ist wieder gestorben. Irgendwann danach. Aber es steht da, der Verstorbene, Vers 44, kam heraus an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihm, bindet ihm los und lasst ihm gehen. Wer kann sowas? Wer kann das? Ich nicht. Würde ich manchmal gern, aber ich glaube, wir sind alle dankbar, dass wir Menschen das nicht können, oder? Weil dann würde es auf jeden Fall absolut missbraucht werden. Jesus ist der gerechte Richter. Und er alleine hat die Macht und Herrschaft über den Tod. Er bewies seine Autorität, indem er damals auch wirklich bewiesen hat, indem er Lazarus aus dem Tod auferweckt hat. Aber schau, was in Vers 35 da steht. Entschuldigung, das ist falsch. Habe ich einen falschen Vers? Okay, das habe ich ganz falsch da. Aber Entschuldigung, habe ich meinen Notizen falsch notiert. Aber es gibt später in der Stelle, steht von jenem Tag an, beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Es gab welche, die geglaubt haben. 53, oh, das macht Sinn, ich habe 35 in meinen Notizen. Also 53, von jenem Tag an, beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Einer ist auferstanden. Ich meine, der war richtig tot. Und selbst das reicht nicht. Nein. Irgendein Trick muss dahinter stecken. Hast du nicht gerochen, was da los war? Du musst jetzt nicht viel nachdenken. Es war eindeutig, dass hier ein Mann tot war. Und trotzdem, nein, wir bringen ihn um. Nein. Der passt nicht zu unserem Denkschema. Liebe Geschwister, pass auf. Jesus hat schon mehr als genug bewiesen, wer er ist. Mehr als genug. Unsere Aufgabe ist, das einfach persönlich wahrzunehmen. Ist zu sagen, Herr Jesus, ich nehme dich persönlich an. Ich folge dir nach. Du bist mein Herr. Du lebst. Und ich werde dich eines Tages sehen. Zuerstens, er hat es durch Lazarus bewiesen, aber er hat es noch besser bewiesen durch seine eigene Auferstehung. Durch seine eigene Auferstehung. Die Autorität und Botschaft Jesu wird bestätigt, weil Jesus den Tod überwunden hat. Wir sehen, dass damals nach der Auferstehung vieles passiert ist, die wirklich zeigt, dass da was Echtes passiert ist, nach Jesus gestorben ist. Ich gehe das sehr schnell durch, aber überlegt es euch, liebe Geschwister, was hier passiert ist. Erstens, die Auswirkungen des Todes waren gravierend. Nachdem er tot war, verändert sich alles. Erstens, Jesus als Lehrer wurde ausgeschaltet. Und das wollten eben seine Feinde auch. Er konnte nichts mehr machen. Er war tot, ausgeschaltet. Die Glaubwürdigkeit der Identität Jesu als der Christus wurde zerstört. Warum? Er wurde auf einem Holz aufgehängt und umgebracht. Und im Alten Testament steht, dass wer auf einem Holz hängt, ist verflucht vor Gott. Und deswegen haben die Juden gesagt, siehst du, der kann nicht der Messias sein. Er ist verflucht vor Gott, weil jeder, der auf einem Holz hängt, ist verflucht. Und das ist gerade der Punkt. Aber die Juden haben das als Waffe gegen Jesus damals verwendet. Und was ist mit den Jüngern passiert? Seine Anhänger, sie wurden zerstreut, sie wurden eingeschüchtert, sie waren demoralisiert, sie haben sich zurückgezogen und haben nichts unternommen, voll Angst und Schrecken. Das ist, als er noch tot war. Was ist aber passiert, nachdem er auferstanden ist? Es gibt viele Augenzeugen. 1. Korinther 15 sagt uns, dass einmal mehr als 500 Menschen haben ihn gesehen. Alle Aposteln haben ihn gesehen. Wenn man daran denkt, historisch betrachtet, wenn jemand schreibt, 500 plus Leute, und dann sagt, okay, das ist zu viel. Nein, ist nicht zu viel. da hätte man hingehen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wie viele Menschen hätten das bestätigen können? Extrem viele. Nicht nur viele Augenzeugen, es waren auch ungläubige Familienmitglieder, die vor der Auferstehung Jesus abgelehnt haben, aber nach der Auferstehung ihm als Herr und Gott angenommen haben. Weißt du, es ist schwer, wenn man in der gleichen Familie aufgewachsen ist. Wahrscheinlich Jakobus, der Bruder von Jesus, dachte immer, Jesus meinte immer, er ist besser. Obwohl Jesus kein einziges Mal irgendwie den Eindruck, so einen stolzen Eindruck gegeben hat, weil er ohne Sünde war. Aber ich weiß nicht, es war sicherlich für den nicht so leicht, mit einem perfekten älteren Bruder aufzuwachsen. Und sie wollten nicht glauben, dass er wirklich der Messias ist. Wie soll das jetzt sein? Und übrigens, die katholische Idee, dass Jesus keine Geschwister hatte, ist einfach unbiblisch. Es steht klar und deutlich in der Schrift, dass er Geschwister hatte. Die waren ungläubig, aber dann steht er aus dem Toten wieder auf. Was sollen sie jetzt tun? Was sollen sie jetzt sagen? Du bist nicht Gott? Die sind gläubig geworden. Wir sehen ihr Zeugnisse. Und dann auch entschiedene Gegner des Glaubens, wie Paulus, der nicht nur ungläubig war, sondern ein Feind Jesu war, voll darauf ausgerichtet war, Christentum zu zerstören. Paulus begegnet den auferstandenen Herrn Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus und wird bekehrt. Er wird gläubig. Warum? Weil er den auferstandenen Jesus Christus gesehen hat, begegnet ist. Feinde werden zu nicht nur Freunde, sondern zu eben Jünger. Wieso? Was hat Paulus daraus gewonnen? Davor war er hoch angesehen, reich, war wirklich in der ganzen Gesellschaft ein wirklich wichtige Person. Danach verfolgt, arm, viel Schmerz, viele Schwierigkeiten. Was hat er davon gewonnen? Menschlich betrachtet. Es gab keine Vorteile. Menschlich betrachtet. Aber wenn Jesus lebt und er lebt, hat er alles gewonnen. Weil das Irdische, wie Paulus selbst sagt in Philipper 3, das Irdische, hat er erkannt, ist alles nur vergänglich. Das ist so wie Kot. Es bringt nichts, wertlos. Alle diese irdische Gerechtigkeiten und irdische Dinge, die ich mache, bringen gar nichts. Aber wenn ich Christus habe, dann habe ich alles. Und das ist die Realität. Nicht, wenn ich über Christus was weiß. Oder wenn ich die Geschichten gut kenne, sondern wenn ich Jesus persönlich, wenn er auf meiner Seite ist, habe ich alles, was ich brauche. Und die Auswirkungen, natürlich, die Augenzeugen nach der Auferstehung, nach Pfingsten, die stehen auf und sie verkündigen, sie sind bereit, wirklich dem Herrn treu nachzufolgen. Und sie haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und das nicht, weil sie irgendeine Wahnsinnsidee hatten, dass Jesus vielleicht irgendwie lebt, sondern weil Jesus tatsächlich lebt. Weil der Thomas eben sagte, na, das glaube ich nie, das gibt's nicht, ist nicht möglich. Also ich glaube viel, ich habe viel gesehen mit Jesus, aber dass Jesus jetzt wieder lebt, nein. Was wollt ihr mich für blöd verkaufen? Und dann steht Jesus vor ihm. Okay, Thomas. Willst du? Gerne. Ciao. Und was tut Thomas in dem Moment? Was habe ich? Mein Herr, mein Gott. Das ist nicht, weil sie irgendwas eingebildet haben. Es ist, weil Jesus lebt. Das ist der brennende Punkt. So, wenn wir heute betrachten und sagen, okay, du und ich, wir haben eine Bibel und wir lieben unsere Bibel. Warum? Es ist so voll mit Wahrheit und es ist das Wort Gottes. Aber was, wenn alle Bibeln in Österreich verschwinden würden? Was, wenn alle diese Bücher auf einmal weg wären? Haben wir Christus verloren? Ist Christus dieses Buch? Ich weiß, die das Wort gut kennen, sagen, okay, wie kann man Johannes 1, das Wort wurde Fleisch. Und ihr versteht, was ich meine. Er ist das Wort. Man kann Christus von seinem Wort nicht trennen. Aber es ist nicht dieses materielle Buch. Dieses Materie ist nicht Christus. Es ist irgendwas Atome und das ist Papier und Tinte und gedruckte Worte. Was drin steht, offenbart Christus. Aber das, worauf wir hoffen, ist nicht, dass eines Tages auf uns im Himmel eine große Bibel wartet. Ich sehne mich danach, diese große Bibel im Himmel zu sehen und darin drin zu lesen. Nein, wonach sehnen wir? Wir sehnen uns danach, wie 1. Petrus 1 sagt, Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen und ihn, wie 1. Johannes 3 sagt, so ihn zu sehen, so wie er ist, und dann werden wir verwandelt und so sein, wie er ist. Er reicht seine Hand zu uns durch sein Wort. Er spricht uns an und sagt, komm zu mir. Und jetzt, was tun wir, wenn er seine Hand ausstreckt als lebendiger Herr, der an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist? Was tun wir? Wir schauen seine Hand an und sagen wir, naja, ich weiß nicht. Vielleicht schaffe ich es ohne deine Hilfe. Wer bist du denn eigentlich? Oder wie kann ich wissen, dass du vertrauenswürdig bist? Kannst du mir noch vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Oder ja, aber was mit den anderen Religionen? Und Jesus sagt, haben die dir eine Hand ausgestreckt? Sind die für dich am Kreuz gestorben? Haben sie lebendige Hoffnung? Es gibt viele Fälschungen, aber nur eine Jesus. Und wenn wir weise sind und wenn wir zulassen, dass der Geist Gottes unser Herzen überführt und wir merken, dass Jesus, der auferstanden ist, seine Hand zu uns ausstreckt, dann tun wir genau das Gleiche und sagen, ja, Jesus, ich glaube, nimm meine Hand. Und dann hält Jesus. Dann hält er uns fest. Weil er lebt. Und die wir erlebt haben, wo Menschen gestorben sind, wir wissen, wer sie festhält. Und das ist unsere einzige Hoffnung und Freude in schwere Zeit. Warum? Jesus herrscht über den Tod. Sehen wir das nochmal, sagen wir das nochmal zusammen. Jesus herrscht über den Tod. Das bringt uns zu unserem letzten Punkt und sehr einfacher. Unsere Lebenszeit ist die Frist für diese Entscheidung. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Lebst du noch? Und hast du noch die Möglichkeit, Jesus im Glauben anzunehmen? Seine ausgestreckte Hand wirklich anzunehmen? Seine Liebe persönlich wahrzunehmen? Er sagt, er lebt und an mich glaubt. Hebräer 9, Vers 27 sagt, umso gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach aber das Gericht. Das sind nicht 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten, um Jesus anzunehmen. Sobald der Tod in deinem Leben zuschlägt, dann stehst du vor dem Richter. Davor darfst du im Glauben Jesus Christus als Fürsprecher vor dem Richter, sagt uns 1. Johannes 2, annehmen. Und Vers 28 sagt uns in Hebräer 9, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, so das erste Mal, dass er auf Erden war, nahm er deine Sünden auf sich. Er wird zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Nicht wegen der Sünde, das ist schon abgeschafft, das ist schon erledigt, sondern zum Heil. Er rettet. Wer ist die Lösung? Wer herrscht über den Tod? Jesus herrscht über den Tod. Und unsere Stelle in Johannes 11 schließt dann mit einer ganz einfachen Aussage ab. Sehr einfach und sehr wichtig. Er sagt, schlicht und einfach, glaubst du das? Vertrauen, Überzeugung, Erwartung. Glaubst du das? Nimmst du seine Hand für dich persönlich an? Und das, wenn du in deinem Herzen sagen kannst, gerne, ja. Oder wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann sag einfach heute in deinem Herzen vor dem Herrn, Herr, ich brauche dich. Ich nimm deine Erlösung an. Ich nimm dir bei der Hand. Halte mich fest. Nur du, Christus, vergib mir meine Sünden. Gib mir das, was du tun möchtest. Und das ist deswegen möglich. Weil egal wie es ausgeschaut hat, der Grab, wo Jesus war, ist heute leer. Und nicht, weil es so lange her war. Es ist deswegen leer, weil Jesus auferstanden ist. Amen. Preist dem Herrn, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Vater, wir danken dir. Wir loben dich. Wir preisen dich, dass wir in Jesus Christus den einzigen Weg haben. Wir müssen nicht zwischen 5, 6, 7, 8 verschiedene Möglichkeiten irgendwie wählen. Es gibt nur einen. Und der ist der einfachste und der einzige, der wirkt. Und er ist Jesus. Es ist eine Person. Es ist nicht eine Religion oder Theorie oder Ideologie. Es ist eine persönliche Verbindung mit Christus. Wir loben dich dafür. Wir danken dir und wir beten, dass jeder, der heute in diesem Raum und bei der Live-Übertragung dabei ist, nicht einfach über Christus was weiß und Geschichten kennt, sondern ihn persönlich im Glauben, in Vertrauen annimmt, vor ihm kapituliert in Liebe und Dankbarkeit und erwartet, dass er genau das tun wird, was er versprochen hat. Diejenigen, die sterben, anhand seiner Gerechtigkeit wieder auferweckt.